Hallo bei Trending Topics. Wer in Kryptowährungen investieren will, der hat viele Möglichkeiten da draußen. Eine davon ist, sein Geld beim Wiener Startup Coinpanion zu investieren, das es dann in ausgewählte Coins und Tokens steckt. Das Konzept gefällt Investoren sehr, weswegen Coinpanion jetzt frische 3,7 Millionen Euro aufnimmt und seine Seed-Finanzierung auf satte 5,5 Millionen Euro erhöht. Um über das Investment und die Welt der Krypto-Assets zu sprechen, begrüße ich jetzt einen Stammgast bei uns, Coinpanion-CEO Alex Baltingor und seinen Neo-Investor und Business Angel Michael Pötscher, der früher als CMO bei Bitpanda tätig war. Herzlich im Podcast. Hallo.
Hi, servus.
Hi.
Ja, ich habe schon eingangs erwähnt, Coinpanion kommt da gar nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus. Jetzt gibt es schon wieder frisches Geld. Alex, erzähl uns mal so in a nutshell, was ist wieder passiert?
Naja, eigentlich geht es irgendwie, es geht rasant weiter. Wie auch, eben wie du schon sagst, wir sind ja recht viel in den Schlagzeilen. Jetzt haben wir einfach diese Chance genutzt, mit unserer nächsten Marktexpansion nochmal ein bisschen Cash und Wissen in die Company zu holen. Und ja, eigentlich habe ich es jetzt schon leicht angeteasert. Der nächste Step ist, wir gehen in einen neuen Markt. Wir freuen uns auch sehr, da werden auch neue News noch kommen und haben auch einige neue coole Produkte in der Pipeline. Unter anderem NFTs. Also wir werden auch ein Produkt in Richtung NFT-Portfolio launchen in den kommenden Wochen und Monaten und haben jetzt einfach die Chance eben genutzt, nochmal das Investment ein bisschen zu erhöhen im Sommer, nochmal stärker in den nächsten Markt zu gehen und auch unsere Produktpalette nochmal ein bisschen breiter aufzustellen. Und wie gesagt, es ist dann schneller gekommen als gedacht, ein bisschen größer als gedacht, haben wirklich noch coole Investoren dazu gewonnen. Micky ist einer davon, der ist ja mit uns im Podcast, aber unter anderem würde ich auch sagen, eigentlich die, sagen wir, Top-Shelf Investoren und Gründer in der österreichischen Startup-Szene von Storebox, Buso bis Tractive, aber auch US-amerikanische Investoren, die sehr bekannt sind in Richtung Crypto-Investments, unter anderem bei Ledger und Blockchain.com schon drin sind. Ja genau, das nutzen wir jetzt strategisch und ja eben auch finanziell nochmal stärker weiterzumachen.
Na, jetzt kennen dich natürlich viele unserer Zuhörerinnen schon aus den vergangenen Podcasts. Wir haben uns schon intensiv über Web3, NFTs und so weiter unterhalten. Aber erzähl mal denen, die es vielleicht verpasst haben damals, ganz kurz Coinpanion, was macht sie genau?
In a nutshell machen wir eigentlich das, was ETFs mit dem Stockmarket machen, auch für Kryptos. Also anstatt, dass man jetzt wirklich schauen muss, okay, was machen die verschiedenen Kryptowährungen, was macht Cardano, was ist Solana, ist das ein guter Coin, soll ich da rein investieren, wie gehe ich mit meinem Portfolio rum, erledigen wir das für die Kunden, erstellen ganz einfach Portfolio-Mixes mit verschiedenen Risikokategorien oder Thematiken und du als User kannst so ohne großes Vorwissen und Zeit sehr leicht in diesen Markt investieren. Sagen wir jetzt zum Beispiel, dich interessiert das Thema Metaverse sehr und das gehört, da ist recht viel los im Kryptobereich, da gibt es verschiedene Projekte, musst du dich jetzt nicht da wirklich damit beschäftigen, was machen die verschiedenen Coins und wie competen die miteinander, wie kann ich da rein investieren, sondern wir als Companion schauen uns die verschiedenen Projekte an, stellen dann ein Portfolio zusammen und du kannst ganz einfach als Kunde in diese Branche rein investieren. Auch mit einem Sparplan über unsere simple App und die Idee ist eben ganz einfach gesagt, eben diesen ETF-Gedanken in diese neue Welt zu bringen, in Kryptos, NFTs, DeFi, diesen ganzen Bereich Digital Assets so simpel zu machen, wie es eben ETFs für den Stockmarket gemacht haben.
Alles klar. Und einer deiner neuen Investoren ist der Michael Pötscher. Den kennt man in der Branche ja vor allem, weil er bei den Scale-Ups Unicorns, bei Tourader zuerst tätig war, zuletzt bei Bitpanda als Marketingchef. Michael, mal die Frage, warum hast du bei Coinpanion investiert? Was begeistert dich daran?
Ja, also eigentlich genau das, was der Alex jetzt kurz auch angesprochen hat. Ich finde, der Markt ist einfach reif dafür, ja, für genauso ein Produkt, wie Coinpanion es anbietet. Und nämlich ist es für viele Leute noch immer sehr unzugänglich und sehr schwer irgendwie zu eruieren, welche Coins profitabel sind oder profitabel sein werden, welche Projekte vielleicht vorteilhafter sind, welche vielleicht auch Scams sind und so weiter. Und was Coinpanion hier halt macht, ist, dass sie, wie es der Alex eben schon gesagt hat, einen ETF-ähnlichen Zugang halt anbieten, ja, so einfach machen wie ein ETF-Investment, wo ich in ein Subset von einem Markt, das kann jetzt sein in Stablecoins oder das kann sein in ein DeFi-Produkt oder in Metaverses und so weiter, investieren kann. Und das halt mit einer super simplen UI, wo ich sehr wohl einen sehr großen Markt auch sehe von Leuten, die einfach grundsätzlich interessiert sind, aber sich einfach nicht die Zeit oder die Mühe nehmen wollen, um sich da wirklich so sehr einzulesen, dass sie selber ein Portfolio zusammenstellen und selber dann die Entscheidung treffen, ob ich 20% meines Kapitals in Bitcoin stecke oder vielleicht auch nur 12%.
Okay. Bei Bitpanda, da warst du ja länger tätig. Bitpanda hat ja auch quasi dieses Investieren in Kryptos sehr einfach gemacht. Aber ist CoinPanion quasi jetzt nochmal die einfachere Version von Bitpanda eigentlich, oder?
Kann man so sehen, ja. Also ich glaube, es ist doch ein bisschen ein anderes Kundensegment, das CoinPanion da anspricht. Und nämlich ist es wirklich für diejenigen, die eben, wie gesagt, sich nicht die Zeit und die Mühe nehmen wollen, selber ein Portfolio zusammenstellen zu wollen. Ja, und ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Ja.
Okay, alles klar. Und hat jetzt hier bei Bitpanda damals CoinPanion auch am Radar, beziehungsweise es wäre auch für bei Bitpanda denkbar, das, was CoinPanion anbietet, auch bei Bitpanda anzubieten?
Natürlich haben wir uns immer wieder den Markt angeschaut und mit Bewunderung festgestellt, wie viele unterschiedliche Zugänge es ja überall gibt. Ja. Das geht von internationalen Competitors bis hin jetzt zu den heimischen Startups, die Szene aufmischen wollen. Grundsätzlich bin ich ja immer ein Fan davon, dass je mehr am Markt draußen ist und je mehr Zugang, das wir ermöglichen, je mehr Leute auch den Zugang bekommen zu dem Markt, sich dafür interessieren und dann auch nach und nach sich vielleicht weiter einlesen und sich mehr dafür begeistern, dass es grundsätzlich dann dem gesamten Ökosystem Krypto, Web3, Meta und so weiter, hilft. Also grundsätzlich bin ich da immer sehr positiv, wenn irgendein neuer Player auf den Markt kommt.
Alles klar. Alex, du hast das vorher schon gesagt, es ist im Plan, einen neuen Markt anzugehen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr mal in Österreich verfügbar seid, klarerweise, und dass der nächste Markt dann Deutschland sein wird. Liege ich da richtig?
Könnte sein. Die News kommen noch. Könnte natürlich sein, aber ich will jetzt noch nicht so viel verraten. Ich spreche mir noch ein paar Wochen, beziehungsweise vielleicht ein paar Monate nochmal.
Okay, gut. Also dann bewahren wir uns die Spannung und schauen, was da kommt. Erzähl uns noch vielleicht ein wenig, was passiert eigentlich mit dem Geld, was ich bei euch investiere? Also ich überweise am Ende Euro zu euch, entscheide mich für einen Crypto-Basket, ein Korb, ein Portfolio, in das das Geld dann investiert wird. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
Ja, also im Prinzip, was wir machen, wir sind im Prinzip eben dieser Portfolio-Manager, Portfolio-Creator, je nachdem, wie du es nennen willst. Also unsere Hauptausgabe ist es wirklich, diese Produkte zusammenzustellen, also uns anzuschauen, welche Kryptowährungen kommen rein und für dich zu sorgen, dass diese Strategie dann auch automatisch verfolgt wird. Also du kommst auf die Plattform, kannst dann eben zwischen verschiedenen Domains und Risikostufen auswählen, sagen du hast jetzt eben gerade Interesse an das Metaverse-Produkt, dann siehst du eine Selection an verschiedenen Projekten, die für uns sozusagen gegengecheckt worden sind, mit verschiedenen Parametern, ist das ja wirklich was Gutes, was du jetzt rein investierst, sagst, okay, ich will da jetzt rein investieren, dann wird im Hintergrund bei Drittanbietern dieser Kryptowährungen gekauft und liegt für dich in einer Segregated Wallet sozusagen. Also es ist nicht so, dass du jetzt ein Derivat kaufst oder irgendein anderes Produkt, es sind dann wirklich Kryptowährungen, die im Hintergrund je nach dieser Strategie gekauft werden. So ein bisschen Unterschied zu einem ETF, wo sozusagen alles in einem Korb liegt und du hast einen prozentualen Anteil an diesem Korb, hast du wirklich deinen eigenen Korb. Das ist das Coole bei Krypto, das kannst du ja wirklich in kleine Stücke teilen. Ist dann so eben, wir werden treuhändisch gehalten von Drittanbietern. Wir kümmern uns darum, dass eben diese Strategie verfolgt wird und helfen dir dabei, diese richtigen oder beziehungsweise unserer Meinung nach richtigen Kryptowährungen für dich auszusuchen. So wirklich so ETF-like / professionelles Portfolio-Management in Richtung.
Diese Coins und Tokens könnte ich dann auch aus dieser Wallet raus senden und was auch immer damit
tun. Theoretisch schon, ja.
Okay.
Genau, theoretisch schon. Also die Kryptowährungen sind wirklich da. Das ist eben nicht, wie gesagt, einfach ein anderes Finanzinstrument, was da gemacht wird. Das sind klassische Kryptowährungen. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, was neue Produkte auf den Markt kommen. Wie ich habe es ja schon angeteasert, wir gehen ja in Richtung NFTs auch. Da wird das Produkt natürlich ein bisschen anders ausschauen, je nachdem, wie das halt technisch im Hintergrund funktioniert. Kryptowährungen haben die ganz coole Eigenschaft, die sind mittlerweile relativ liquider. Die kannst du auch wirklich in kleine Bruchteile stückeln. Sind so relativ leicht, sage ich mal, technisch so darzustellen, dass ich sagen kann, jeder Kunde hat sein eigenes Portfolio, wo auch wirklich seine Kryptowährungen liegen. Jetzt bei NFTs haben wir das Thema, das wollen wir auch zugänglich machen, wir sehen sehr viel Interesse dran. Hier haben wir aber wieder neue Eigenschaften, die das Ganze ein bisschen komplexer machen. Das ist eben sozusagen beispielsweise ein Bored Ape, da gibt es ein einziges Stück davon, das ist ja ein Non-Fungible Token, kostet dann teilweise auch 300.000 Euro Minimum und da ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, ich kann das in mikro kleine Stücke teilen und für einen Euro einen Prozentsatz davon kaufen. Dann müssen wir als CoinPanion inzwischen einen technischen Layer entwickeln, auch einen rechtlichen Layer entwickeln, dass wir aber dann im Endeffekt das wieder so replizieren können, dass du ein direktes Eigentum an NFT hast, aber halt einen Prozentual.
Okay.
Aber die Sache ist immer, wir versuchen den direkten Eigentum irgendwie zu ermöglichen, also so gut es halt möglich technisch ist. und du als Kunde hast dann diesen kleinen Teil wirklich bei dir liegen.
Okay, es klingt kompliziert, das ist ja irgendwie die Tokenisierung der NFTs oder irgendwie
genau, so. Fractionalization of NFTs. Das wird auch kommen, der Markt ist noch sehr jung. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall eine Vorreiterrolle auch eingehen. Wir sehen sehr viel Interesse. Gerade bei NFTs haben wir halt nochmal das Thema, dass der Markt nochmal komplexer ist, nochmal undurchsichtiger, noch schnelllebiger, vor allem, weil er so jung und frisch ist und auch technisch einfach nochmal schwieriger. So, wenn man sich jetzt diese großen Plattformen anschaut, wie OpenSea, du brauchst ja wirklich ein Wallet, musst es teilweise wirklich mit Kryptowährungen kaufen, hast diese großen Minimums, also eben 300.000 Euro Minimum, wenn du jetzt ein Bored Ape haben willst, ist für den Retail-Investor eigentlich de facto nicht zugänglich, beziehungsweise nicht sinnhaftig zugänglich. Du hast ja dieses Klumpenrisiko, wenn ich jetzt sage, ich knall 300.000 Euro in einem Bored Ape. Und das versuchen wir wieder ein bisschen so zu brechen und sagen, okay, was haben ETFs mit Stocks gemacht, was versuchen wir mit Krypto zu machen, und kriegen wir diesen Gedanken, diese Einfachheit auch in den NFT-Markt rein. Da kann ich schon leicht teasern, das kriegen wir hin.
Okay. Das wird auch kommen. Alles klar, okay, spannend. Also neuer Markt und neues Produkt in der Pipeline. Ihr habt es vorher schon gesagt, es ist so ähnlich wie ein ETF, also wie ein Exchange-Traded Fund.
Die Einfachheit.
Aber ihr seid kein Fonds, also ihr seid kein Investment-Vehikel.
Genau, das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung. Ich beschreibe es gerne mit ETF, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie leicht das ist. Es ist wirklich so leicht wie ein ETF. De facto ist es aber nicht so, dass die ganzen Assets der Kunden irgendwo zusammenliegen und du hast irgendeinen rechtlichen Anspruch drauf. Es ist wirklich, du als Kunde hast deinen Prozentteil an diesen Bitcoins, deinen Prozentteil an diesen Ethereum. Die liegen auch wirklich bei dir in ein Segregated Wallet. Bei uns zentral, also das ist dann halt zentralisiert über verschiedene Börsen, Drittanbieter, Custodians. Aber du könntest sie de facto abheben und dann hättest du genau diesen Teil. Und bei ETFs hast du eben einen Anteil an diesem gesamten Pot. Ist ein rechtlicher Unterschied, strukturellen Unterschied. Faktisch macht es aber nicht so viel Unterschied.
Okay. Und jetzt bewegt es euch, wie du schon gesagt hast, stark in Richtung NFTs. Michael, du bist ja in dieser Kryptoszene schon lange mit dabei und NFTs haben natürlich einen Hype erlebt. Dann ist wieder ein bisschen runtergegangen. Jetzt sieht man, dass der Markt wieder anzieht. Wie bewertest du das insgesamt längerfristig NFTs? Ist das ein Ding, was 2022 eine Rolle spielt und dann nicht mehr oder ist es für die Ewigkeit gemacht?
Na, also Ewigkeit weiß ich jetzt nicht. Aber es ist definitiv etwas, was wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr stark begleiten wird. Ich glaube, der derzeitige Use Case von NFTs ist noch nicht der, den wir in 5 Jahren sehen werden. Ja, ich glaube, die Technologie, die dahinter liegt, die wird halt jetzt verwendet für diese Collections und für diese Bored Apes und so weiter. Und das ist ja alles schön und gut und beflügelt das Ganze. Aber die Technologie, die dahinter liegt, die kann man für extrem viele weitere Anwendungsfälle verwenden. Und das werden wir noch sehen in Zukunft. Und ich glaube, da werden wir noch sehr viel über NFTs beziehungsweise halt über die Technologie der NFTs hören. Und da wird es auch noch sehr viele junge Startups geben, die hier sehr kreative Lösungen finden. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Behörden Grundbücher und dergleichen in NFT-Technologien quasi umwandeln und, und. Also ich glaube, da gibt es noch sehr viel, was wir da sehen werden. Ob jetzt jede NFT-Collection irgendwann einmal 100.000 oder 1 Million Euro wert sein wird, glaube ich nicht. Ganz ehrlich gesagt, also da gibt's wirklich sehr viel Müll da draußen am Markt. Ja, also da muss auch wirklich der Erstanleger oder der Kleinanleger schon ziemlich tief reingehen, um wirklich herauszufinden, zu eruieren, ob ein Projekt wirklich Beine hat oder nicht. Ja, und genauso wie es der Alex gesagt hat, nicht nur bei den neuen Projekten, sondern auch bei den alteingesessenen Projekten, ist es dann oft so, wo man meint, ah, okay, das hat ja wirklich Beine, das hat ja irgendeinen Nutzen oder sonst irgendwas, sei auch Community Buildings und so weiter, aber dann ist er wieder unzugänglich. Dann kostet er wieder 100.000 oder 1 Million Euro für so einen Zugang. Also insofern ist es dann erst wieder nicht das, was der Kleinanleger oder Erstanleger irgendwie verwenden kann. Und das ist eben genau das, wo Coinpanion halt helfen kann und reinsetzt.
Das heißt, Alex, du und dein Team, steht ja dann auch vor der Herausforderung, eben diese NFTs in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Ist jetzt ein Bored Ape ein nachhaltiges Investment oder interessiert uns das in 3 Monaten nicht mehr? Wie geht es dir da vor?
Naja, also kann ich auch noch nicht so genau verraten. Im Prinzip ist es halt sehr datengetrieben. Das Coole an der Blockchain, ich glaube, da auch ein bisschen das Besondere jetzt von der Investmentperspektive her ist, Du kannst ja wirklich nachverfolgen, was passiert mit diesen Assets. Wer handelt dieses? Wie viel wird es gehandelt? Wer kauft das? Wer verkauft das? Ist das jemand, der sehr viel Kapital hat? Wird es schnell hin und her gefragt? Also du siehst halt wirklich diese Transaktionsströme. Eben dieses Washing, also Trade Washing, kann man eigentlich relativ gut über die Blockchain nachverfolgen. Und genau solche Parameter schauen wir uns dann auch an. Und was wir auch sehr viel machen bei Companion, ist einfach Sentimental Data. Vor allem jetzt auch bei NFTs sehen wir, dass das ein großer Punkt sein wird. Man kann relativ gut messen, wie sehr sich auch die Community um ein Asset oder eine Kollektion entwickelt und das als ein Parameter nehmen, ob ein Asset ein gutes Investment oder nicht ist. Ich glaube, nochmal als Disclaimer, NFTs sind extrem risikoreich. Ich glaube, der Gesamtmarkt ist jetzt roundabout 40 bis 50 Milliarden, je nachdem, wo man halt schaut und wie man das misst. Aber das ist ja eigentlich mikroskopisch klein noch. Und genau in solchen Märkten hast du halt besonders viel Ineffizienz, besonders viel Intransparenz und auch ein höheres Risiko. Du weißt halt einfach noch nicht, wo die Reise hingeht. Und du musst halt versuchen, mit Best Guesses zu entscheiden, investiere ich jetzt da rein. Und da glaube ich halt nochmal, dass es eigentlich besser ist, du sagst, okay, ich investiere in diesen Markt, in diese Technologie. Ich glaube, dass es ein Thema sein wird, wenn da mitmachen und versuchst eben dieses Gruppenrisiko zu diversifizieren und sag, ich investiere eben nicht nur in ein Bored Ape, sondern vielleicht auch in eine Crypto-Bank und einen Clone X und vielleicht ein paar Gaming-Items, I don't know, einfach nur so mal zusammengefasst. Aber dass du sagst, okay, ich glaube daran, dass diese ganze Branche größer wird, aber ich weiß es jetzt halt nicht, ob es genau dieses Asset ist. Und das ist ja eigentlich dasselbe auch bei Aktien. Da haben wir den Markt ein bisschen effizienter und ein bisschen größer. Auch bei Krypto effizienter und größer. Bei NFTs ist halt nochmal eine Schiene weniger effizient und kleiner. Aber das ist halt dann dieses Risiko-Rendit-Profil. Ich habe ein höheres Risiko, kann dann aber mehr rausholen. Die Frage ist aber, hole ich mir auch noch das Klumpenrisiko noch dazu? Und das versuchen wir ein bisschen zu streuen. Ich glaube auch nochmal ganz kurz auf die Aussage zu NFTs, ist das nachhaltig? Ich glaube auch in 5 Jahren sieht die Welt ganz anders aus Richtung NFTs. Jetzt sehen wir ja gerade viel sehr Collectibles, Kunstprojekte, also sehr viel auf dieser Creator-Seite. Es wird auch sicher noch mehr kommen und größer werden, aber viele Use Cases kommen noch. Und was jetzt halt so ein Fakt ist, es ist halt sehr viel buzzwordy, wir schmeißen das Wort NFT sehr viel raus, aber es geht eigentlich um die Tokenisierung von digitalen Gegenständen, digitalen Wertgütern. Und es muss nicht immer non-fungible sein, es muss nicht immer unique sein. Aber diese ganze Technologie, dieser Technologie-Layer, dass wir sagen, wir bringen Einzigartigkeit und Limitierung in einen digitalen Raum, dass wir kommen und wir sehen auch, dass es kommt. Und wo ich vor allem jetzt so, oder unser Team sehr viel sieht, dass sich sehr viel tut und auch so richtige Use Cases entwickeln, ist im ganzen Gaming-Bereich. Auch wirklich große Player, die sagen, eigentlich perfect fit. Wir haben ein digitales Environment, in some sort of Metaverse schon. Diese Gaming-Welten sind ja in der Form von Metaverse. Und jetzt bringen wir da wirkliche Einzigartigkeit und Limitierung rein, die nicht nur auf unsere Plattform beschränkt ist, sondern wirklich interoperable ist. Also ich kann von einem Metaverse, Gaming-Metaverse in das nächste gehen und trotzdem meine Items haben, die handelbar machen und sie transparent machen. Und ich glaube, das könnte schon eines dieser Use Cases sein, wo wir über diese Collection und Kunst hinausgehen und mal sehen, okay, das hat jetzt wirklich einen großen Use Case. Aber wie gesagt, die Reise ist jung und wir bei Companion werden halt versuchen, das Bestmögliche zu machen, den Kunden eben einen guten Zugang zu dieser Asset-Klasse zu bieten, mit dieser Voraussetzung auch, dass wir uns natürlich auch anpassen müssen, wie sich der Markt entwickelt, was wir aber auch für den Kunden ja natürlich übernehmen, der das dann halt nicht machen muss.
Alles klar. Jetzt haben wir über das eine Passwort viel gesprochen. Ich will noch zum anderen Passwort kommen, was derzeit intensivst durch das Internet schwirrt. Web3 meine ich natürlich. Wir bei Trending Topics tracken das ja auch mit, wie viel da investiert wird. Mein Wissensstand ist, dass im ersten Quartal 2022 mal mindestens so 8,5 Milliarden US-Dollar in Web3, Startups, Scale-Ups, Unternehmen investiert wurde. Michael, du bist jetzt auf die Investorenseite gewechselt. Wie bewertest du dieses Web3 und dieses Schlagwort? Ist das einfach nur ein Marketing-Gag oder ist das wirklich jetzt nach dem Web 2.0, nach Facebook, YouTube und Co. wirklich die nächste Phase des Internet?
Also ich bin da schon relativ bullish, was Web3 angeht. Ich muss aber auch sagen, natürlich ist es ein Passwort und ein Schlagwort, das mittlerweile auch ein bisschen von manchen Unternehmen verwendet wird, um vielleicht Finanzierungen reinzuholen und dergleichen, die aber nicht tatsächlich Web3 sind. Ja. Also da muss man schon unterscheiden. Ich glaube, bei den Zahlen, die du da genannt hast, handelt es sich tatsächlich um Web3-Projekte, also auch mit der Dezentralisierung, die halt da mit einhält. Aber ich glaube, dieser Werdegang ist auch ein richtiger. Ich glaube, das ist genau das, wo das Internet auch weitergehen soll, meiner Meinung nach, und wo ich es gerne sehen würde. Nämlich, dass wir weggehen jetzt von dieser zentralisiert gesteuerten Datenwelt hin zu, es ist wirklich jetzt, ich habe viel mehr Kontrolle darüber, mit wem ich meine Daten teile, wo die hinkommen und wie viel hier wirklich gespeichert bzw. Verwendet wird von meinen Daten. Also nur als einen kleinen Teilaspekt von Web3 ist halt für mich diese Privacy, ja, wo wir jetzt sehen, dass mehr und mehr EU-Regulierungen versuchen, hier anzusetzen, aber zum Teil halt wirklich vorbei am Ziel schießen, ja, mit ihren Regulierungen. Und ich glaube, da könnten wir wieder mit der Technologie, die hier entsteht, ein besseres Internet oder ein Internet 3.0 quasi schaffen.
Mhm. Wie würde das Internet 3.0 aussehen? Ich finde es immer sehr bildlich gesehen interessant. Also wenn ich bei OpenSea oder so mich einlogge, also rechts oben ist meistens der Login-Button und früher bei Facebook habe ich meine Daten da reingehaut, aber bei OpenSea logge ich mich ein mit meiner Wallet. Ja? Also OpenSea ist es ja egal, wie ich heiße und woher ich bin. Es geht ihnen darum, welche Assets ich habe. Ist das so, wie das Web3 funktionieren wird?
Naja, mehr oder weniger ja, aber da gibt es ja zum Beispiel jetzt Unstoppable Domains auch, wo ich ja meine eigene Domain halten kann, wo ich mein eigenes Profil anlegen kann. Es gibt ja sehr viele auch Privacy Chains, wo ich mich anlegen kann und wo ich dann auch meine Daten wieder sehr zentralisiert halten kann. Ich finde es ja grundsätzlich gut, also ich bin noch nicht so der Fan davon, dass man das Private jetzt teilt mit dem Finanziellen, ja, dass ich jetzt wirklich meine Bankdaten de facto öffne, ja, also wenn ich jetzt wirklich mein Profil, mein öffentliches, also das in der Blockchain ist, mein finanzielles Profil, auch wirklich mit meinem Namen verknüpfe, dann bin ich ja eigentlich ziemlich transparent über das, was ich überall besitze, würde ich ja bei einer Bank auch nie machen, dass ich das jetzt irgendwo in die gelben Seiten reinschreibe, wie viel ich jetzt auf meinem Bankkonto liegt. Ja. Also insofern bin ich da schon noch ein bisschen vorsichtig, aber genau da setzt ja auch Web3 wieder an, dass du selbst die Kontrolle darüber hast, welche Informationen wo geteilt werden und eben nicht eine zentralisierte Behörde oder Unternehmen, à la Google, Facebook.
Ja. Die Rolle von Investoren würde mich noch interessieren im Web3, weil die sind ja auch in die Kritik gekommen. Bestes Beispiel wahrscheinlich ApeCoin von Bored Ape Yacht Club. Da haben sich große Investoren, bevor dieser neue Token überhaupt auf den Markt kam, schon, glaube ich, 14-15% der Gesamtbestände gesichert, bevor quasi unser Eins da zuschlagen konnte. Und jetzt geht es um Dezentralisierung. Auf der anderen Seite kommen jetzt diese ganz großen Investoren mit unglaublichen Summen in diesen Markt, kaufen sich schon sehr früh sehr große Anteile. Wie steht ihr zu dem Thema? Also das ist ja auch die große Diskussion wieder Zentralisierung versus Dezentralisierung.
Mhm. Ja, meiner Meinung nach ist Zentralisierung nicht immer schlecht. In dem Fall natürlich, das ist ja eigentlich jetzt auf einem Mikrolevel gesehen, für gewisse Projekte oder gewisse Assets, in dem Fall diese ApeCoin, ist natürlich nicht gut, whatever, wenn ein so großer Teil dieser Assets an eine gewisse Partei gebunden sind. Einfach aus dem Risiko auch, dass diese dann wirklich den Markt treiben kann. De facto, wenn ich jetzt wirklich auf Web3, meiner Meinung nach sind das eben zwei verschiedene Sachen. Das ist eben dieses Mikrolevel auf dieses Token und auf dieses Projekt bezogen. Klar, nicht gut, dass so ein riesen Klumpenrisiko bei einem Investor oder wenigen Investoren liegt. Wenn ich jetzt aber wirklich auf dieses Makro-Level, auf die Technologie wieder zurückgehe, wie es auch der Miki beschrieben hat, eben dieses Metamask, was du auch beschrieben hast, ich gehe auf OpenSea, connect mit meinem Metamask, das ist ja wirklich deconnected davon. Also wir haben dieses Mikro-Level von einzelnen Projekten, die vielleicht diese Dezentralität verlieren, weil einfach sehr viele dieser Assets an eine Partei gebunden werden. Die Technologie an sich, dass ich jetzt wirklich sage, ich bin auf der Blockchain unterwegs, ist ja eigentlich unabhängig davon. Das Gute ist ja auch wieder durch diese Blockchain, du siehst ja, dass dieses Risiko da ist. Du siehst es ja wirklich, 40% der ganzen Assets liegen bei drei Parteien. Das ist ja öffentlich. Und es wird vielleicht langfristig auch nicht gut für das Projekt sein. Der Faktor aber, dass ich jetzt sage, ich habe diese Blockchain und ich operiere auf dieser Blockchain, die kann keiner mitsteuern, das ist ja unabhängig davon. Und auch nochmal kurz zu diesem Punkt zentral und dezentral. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir alles dezentral sehen werden und dass das sinnhaftig ist. Es wird immer diese zentralen Silos geben, was auch okay ist, weil gewisse Services, Providers oder Firmen auch Produkte erschaffen, die in ihrem zentralen Environment funktionieren, das auch okay ist, dass es in deren zentralen Environment ist, weil es einfach effizienter ist und für deren Fall halt besser geeignet ist. Und ich kann mir gut, und so wie ich mir das Web3 vorstelle, es ist ja eigentlich ein bisschen Rebranding von Krypto, das einfach nochmal ein bisschen die Idee größer und breiter macht. dass es halt eine Mischung aus beiden wird. Ich habe diesen Grundlayer, Krypto, Wallets, Web3, wo meine Daten gespeichert sind, wo ich einfach der Herr über meine Items bin, über meine digitale Präsenz, und ich connecte mich zu einer zentralen Einheit, Facebook, Google oder OpenSea in dem Fall, und interagiere nur mit dieser. In diesem Environment von OpenSea, mit diesen Daten, mit denen ich interagiere, klar haben die eine zentrale Macht darüber, aber insgesamt habe ich meinen Standard-Layer, wo ich halt entscheiden kann, wie viel gebe ich dieser zentralen Partei frei und wie interagiere ich mit anderen, ohne dass diese zentrale Partei wirklich ein Machtspiel spielen kann. Was wir jetzt gerade sehen mit diesen Google- und Facebook-Logins, ist eigentlich ein recht interessantes Äquivalent. Da ist ja eigentlich ein zentrales Äquivalent von Web3 entstanden. Ich teile einfach meine Google-Daten. Google ist das Silo, was jetzt eben Wallets übernehmen soll. Google weiß alles über mich und ich gebe jetzt einfach die Daten an die nächste zentrale Partei. Das Risiko, was ich da aber habe, ist, Google ist ultimately the owner of my digital self in digitalen Environment. Und das ist, was Web3 eigentlich bricht. Und dass es jetzt bei gewissen Projekten, in gewissen Teilen noch nicht so mit diesen Gedanken dezentral umgesetzt wird, ist so, wird sich vielleicht ändern, wird vielleicht für ApeCoin auch nicht so gut ausgehen, kann ich jetzt natürlich beurteilen. Alles Gute, wir sehen es ja. Das ist ja nicht ein Geheimnis.
Alles klar. Michael, als Investor, wie gehst du damit um, wenn du jetzt in andere Krypto-Projekte investierst? Schaust du dir dann auch den Token-Cap-Table ganz genau an, auch dahingehend, wer da am Ende eigentlich das Sagen hat?
Ja, also selbstverständlich. Und ich habe ein geteiltes Verhältnis zu VC-Investoren. Also ich sehe auf jeden Fall den Punkt, dass nicht allzu viele prozentual jetzt Coins zum Beispiel von einem VC gehalten werden sollen. Ja, also das sehe ich absolut. Ich sehe aber natürlich auch den Nutzen, den VCs halt auch bringen über das Netzwerk, über die Erfahrungen, über die anderen Portfoliofirmen, wo es dann immer wieder Anknüpfungspunkte gibt und so weiter. Also ich kann es schon sehr gut verstehen, dass junge Projekte sich auch VCs reinholen, um eben Knowledge, Access und eben Netzwerk reinzuholen. Und das ist ja bei Coinpanion eben auch nicht anders, und das ist bei de facto sehr vielen, ja, so. Und sehr oft ist es ja dann auch mit einer Equity-Runde irgendwo verknüpft, also auch nicht überall, weil bei den DAOs ist das zum Beispiel jetzt nicht möglich, ja. Aber sehr oft ist eben die Token-Allocation dann auch mit irgendeiner Equity. Das heißt, insofern haben die VCs ja dann auch Mitspracherecht im Unternehmen über die Equity, und so halt auch noch diese Macht über den Token. Aber wie der Alex richtig gesagt hat, das hängt ja eigentlich dann von den Unternehmen ab und von den Gründern ab, wie viel sie wem abgeben. Ja, sie müssen ja nicht 15% an einen Investor abgeben. Ja, sie könnten das ja streuen auf 15 verschiedenen Investoren. Und so hätten sie dann auch ihr Risiko etwas gestreut, und wahrscheinlich würden sie dem Token dann auch nichts Schlechtes tun dabei.
Das ist, glaube ich, auch die Frage, was ist der Use Case dieses Tokens und ist es wirklich wichtig, dass der so dezentral ist? Je nachdem, was der Token macht, und es kann ja auch irgendeine Spielerei sein oder irgendein Gutscheinmodell auf einer Plattform, dann ist es vielleicht auch nicht so wild, dass 40% bei einem VC sind, weil dann nutze ich zwar die Technologie, habe aber einen relativ beschränkten Use Case, der de facto eigentlich gar nichts mit Web3 im Großen und Ganzen zu tun hat. Wenn ich jetzt aber wirklich auf Infrastructure Layer gehe und sage, da ist eine zentrale Macht, dann ist es natürlich ein bisschen kritischer. Aber jetzt einfach ein Utility-Token, der irgendein Gutscheinmodell auf irgendeiner Plattform darstellt, to be honest, who cares?
Alles klar. Alex, letzte Frage an dich noch. Coinpanion ist eines der wenigen Startups, meines Wissens nach, das keinen eigenen Token, keinen eigenen Coin hat. Ist das eine Überlegung wert oder lasst ihr das aus?
Klar, natürlich, das Thema kommt bei uns immer wieder an. Und das ist auch witzigerweise, wenn man auch wieder sehr oft darauf angesprochen. Ich bin kein Fan von Tokens ohne Use Case. Also ich glaube, sehr viele Unternehmen haben das vor allem 2017 gemacht, aber man sieht es jetzt auch immer noch. Ich mache einfach mal einen Token, weil es Hype ist, und kann irgendwie Kapital einsammeln von Anlegern, die das nicht verstehen. Und für uns ist jetzt gerade halt der Faktor, wir haben noch nicht so ein Ökosystem, wo wir sagen können, wir können wirklich Value für diesen Token schaffen. Und wir möchten auch nicht unseren Anlegern was vorsetzen, wo wir selbst nicht sehen, da ist was, wo wir wirklich Value generieren können. Weil wir am Ende, ist es ja auch unsere Aufgabe, wir helfen den Anlegern, in gute Projekte zu investieren, um daran teilzuhaben. Dann können wir nicht auf der anderen Seite ein Projekt, das wir selbst noch nicht wirklich als wertstiftend ansehen, an den Anleger bringen. Das heißt, es kann gut sein, dass irgendwann ein Token kommt. Wie es aber jetzt gerade so wie die Firma steht, wie das Produkt steht, sehen wir noch nicht den Use Case, dass wir wirklich sagen können, es ist wertstiftend, dass wir einen Token auf die Plattform bringen. Aber es kann sein, dass es kommt.
Ja, Michael, an dich auch die letzte Frage. Du hast ja bei Bitpanda mit dem Base-Token sicher viel Erfahrung gesammelt, was so Unternehmenstoken angeht. Wie sollte der bei Companion funktionieren, wenn es mal einen gibt?
Naja, ich glaube, darüber werden wir sicher uns noch die Köpfe zerbrechen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es ein Utility-Token werden wird. Ja? Also, aber hier ist eben wieder, wie der Alex genau richtig gesagt hat, da muss einfach der Use Case fundiert da sein. Ja? Es bringt einfach nichts, dass man irgendwelche Vanity-Use Cases erfindet, Access zu irgendwelchen Communities, die de facto jetzt auch schon offen sind für alle Anleger und dergleichen. Ja? Und dann ist eben auch die Frage, natürlich dieses ständige Dilemma, in das man sich dann halt gibt, naja, stecke ich meinen eigenen Coin quasi in das Portfolio rein, ja oder nein? Ja? Diese Frage erübrigt sich jetzt mal gar nicht, denn es gibt keinen Coin, wird aber später dann natürlich auch ein Thema werden. Ja? Weil derzeit ist, wie der Alex das richtig gesagt hat, ist jedes Portfolio komplett datengetrieben erstellt und insofern auch rückvollziehbar, wieso ein Coin da drin ist und zu welchem Prozentsatz und so weiter. Und das muss natürlich bewahrt werden, meiner Meinung nach. Also ich finde, das ist das oberste Gut und das ist halt das Vertrauen, das die Anleger jetzt auch in Coinpanion haben. Und das könnte halt, wenn man so einen Coin rausstellt, möglicherweise in Konflikt kommen. Und deswegen muss man das, glaube ich, sehr genau überlegen, wie man den gestaltet.
Alles klar. Okay, also insgesamt gibt es für Coinpanion, ob Token oder nicht, viel, viel zu tun. Spannende Sache, große Finanzierungsrunde. Wir hören uns sicher bald wieder im Podcast. Alex und Michael, vielen Dank fürs Interview.
Vielen Dank, Jakob.
Danke, Jakob.